Neulich in Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast. Folge 53, Leftan.
Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Folge Neulich in Aventurien. Wir sind heute wieder zu dritt am Start. Hallo Juli.
Huhu, hallöchen.
Und hallo David.
Hallo.
Dessen Nachname ich immer noch nicht aussprechen kann.
Und der immer noch Rogier de Pontlevoix heißt.
Super, jetzt haben wir es auch. Ja, wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt, dann ganz wusch, wusch, wusch raus hier in die letzte Folge rein und hört euch die an. Es sei denn, und auch deswegen packen wir das auch an diese wieder an den Anfang, ihr möchtet nichts Sexuelles haben und vor allen Dingen wird es auch zum Thema werden sexuelle Gewalt, weil das alles ein bisschen verbunden ist mit dieser Gottheit Leftan und seinem Kult.
Wobei wahrscheinlich weniger als in der ersten Folge.
Wahrscheinlich weniger, weil wir die krasse Szene schon durch haben, genau. Ja. Also falls euch das interessiert und ihr nur deswegen da seid, dann müsst ihr doch in die erste Folge zurück. Ja, dies, wie gesagt, ist die zweite Folge von einem Zweiteiler und ne, also damit ihr das volle Bild habt über den Leftan und seine Kirche oder Nicht-Kirche, dann müsst ihr die letzte Folge auch hören. Und ne, Juli, erklär nochmal, was unser Anspruch hier ist, damit das auch dieses Mal alle wissen.
Natürlich ist es Gesetz nicht.
Also ist genau das neuliche Aventurien-Gesetz.
Ja, genau. Also es ist, wie auch schon in der ersten Folge genannt, es ist unsere Sichtweise, wie wir drauf blicken, wie wir es besprechen. Und jedem steht es natürlich zu, es anders zu sehen, es anders zu betrachten und auch nicht dem zu folgen, wie wir es hier, sage ich mal, für uns herausarbeiten. Aber auf der anderen Seite, es ist ein möglicher Aspekt und eine mögliche Betrachtungsweise.
Ja, und der David ist ja, falls ihr die erste Folge nicht gehört habt und trotzdem nur diese Folge, aus irgendeinem Grund nur diese Folge hören wollt, sagen wir euch das auch nochmal. Der David ist einer der Autoren des Leftan Vademecums und schreibt auch sonst fleißig, glaube ich, für DSA 5.
Ist einer der drei Davids, wie wir jetzt gelernt haben.
Genau, neben David Schmidt und David Lukassen. Und was ich übrigens auch in der ersten Folge gar nicht erwähnt habe, wobei wir haben jetzt noch nicht so viel über das Vademecum gesprochen, aber wem da ja auf jeden Fall auch nochmal Ehre gebührt, ist meinen beiden Mitautorinnen, die ich jetzt tatsächlich überhaupt gar nicht genannt habe, fällt mir gerade auf.
Dazu kommen wir ja noch, wenn wir dann über das Vademecum sprechen.
Jana und Lisa,
ne?
Genau, ja. Ja,
genau. Und? Noch mal ein großes Shoutout gleich noch, wenn man
ja, könnte ich richtig sagen.
Genau. Ganz kurz, den David, den hatten wir aber hier auch schon mal zu Gast. Ist jetzt einigen Folgen hier, erinnere dich.
Also mich, ja, ach so, ja. Ich dachte eine von den anderen beiden David.
Nein,
ja.
Also den David, also dich. Wir hatten dich ja hier mal schon zu Gast. Also der eine oder andere wird vielleicht denken, oh, den habe ich doch irgendwo schon mal gehört. Ja, habt ihr. Das ist aber einige Folgen her, ich weiß gar nicht.
Wir hatten eine Krimi-Folge aufgenommen. Das war
genau,
auch
ich weiß nicht, welche Nummer das ist, aber eine Krimi-Folge, genau.
Genau, es war die ungeplante zweite Folge zu eurer ersten Krimi-Folge. Sie war ein bisschen diffus. Man hat es ein bisschen angemerkt, dass es eine ungeplante zweite Folge war. Wir sind ein bisschen im Thema rumgehüpft. Aber
unsere Zuhörer kennen das. Das wird gerade sagen.
Gehört zum guten Ton hier.
Ich glaube,
okay. Wir machen alles so, wie wir das wollen. Ganz Leftan-getreu.
Sehr gut.
Ja, ich weiß, also wir nehmen das hier direkt hintereinander auf, die beiden Folgen, Leute.
Ja, und solltet ihr uns Dinge geschrieben haben, die wir vergessen haben,
genau,
konnten wir es nicht lesen.
Wir haben spekuliert kurz zwischen den Folgen, was könnten denn die Leute schreiben, was wir vergessen haben, was total wichtig ist. Und natürlich haben wir einen der allerkrassesten Aspekte an Leftan noch gar nicht besprochen. Noch nicht mal richtig angekratzt eigentlich. Ein bisschen zwischendurch, ja schon, aber was ist eigentlich mit diesem Männlichkeitsding von Leftan? Der ist ja wohl der richtige Alpha-Male, oder nicht?
Leonidas von Aventurien, nicht von Sparta.
Mindestens. Ja, er ist auf jeden Fall der Leitbock, der Leithammel. Der Leithammel der Herde. Also Leftan verkörpert ganz, ganz stark auch Männlichkeit. Ich glaube, das Phallus-Symbol ist sehr, sehr prägend in sehr vielen Zeremonialgegenständen und sonstigen Dingen. Das Wort Penis in diversen Variationen taucht auch sehr, sehr viel auf im Vademecum. Zwangsläufig. Ich hatte das sogar auch kurz in der letzten Folge angedeutet, weil ich gesagt habe, dass es in Myranor eine Insel gibt, wo er als das männliche Prinzip und die Satuaria-Entsprechung als das weibliche Prinzip verehrt wird. Das steckt da schon sehr, sehr stark drin und auch tatsächlich der Großteil der Kultisten ist auch tatsächlich eher männlich. Also ähnlich wie bei den Hexen, die ja nun überwiegend weiblich sind. Also da steckt schon sehr, sehr viel klar an Männlichkeit drin. Ob er jetzt das, ich meine, der Begriff Alpha Male ist natürlich auch ein bisschen, hat auch so seinen eigenen Koffer heutzutage. Man könnte auch natürlich generell fragen, was eigentlich alles Männlichkeit ist. Ja, würdest du das bestreiten, lieber Koali?
Nein.
Dass du im Vorgespräch gesagt hast, es gibt doch quasi Männlichkeit nur noch im Sinne von Andrew Tate und fast keine anderen richtigen Männlichkeitsbilder mehr.
Das ist halt die Frage. Ne? Also wir hauen das ja jetzt einfach so raus und sagen, Leftan steht für Männlichkeit, aber was ist das?
Was ist Männlichkeit? Wie definiert man das heutzutage?
Man ist ein Mann,
Ja, ich finde das, vielleicht ist das sogar auch der Grund, warum das gar nicht so sehr in den Vordergrund rückt, weil sobald du ja anfängst, genau zu definieren, irgendwie, was ein Mann bist, was ein Mann ist, finde ich, kommt man schon relativ stark ins Schwimmen. Und gerade in so einer Welt wie Aventurien, ne, wo manche männlichen Aspekte wie Krieg so von einer Göttin besetzt sind.
Könnte man sich jetzt wieder darüber streiten. Ne? Ist Krieg ein männliches Aspekt?
Ja, eben. Oder nein, also im Irdischen mit Mann verknüpften Aspekte. Also natürlich kannst du gewisse Klischee-Aspekte runterrattern, die im Irdischen oder in der westlichen Kultur oder im 20. Jahrhundert, oder in vergangenen Jahrhunderten mit Mann besetzt worden sind, ne? Irgendwie gewisse, weiß ich nicht, Stärke, Dominanz, bla bla bla. Aber ich, also was halt definitiv männlich ist, ist das männliche Geschlechtsorgan, ja.
Ja, als Symbol sehr präsent. Ja.
Glaube ich, können wir uns einigen und das ist definitiv auch zentral, ja.
Ja. Wobei ich mir nicht gefragt habe, beim Durchblättern des Vademecums kommt es sehr, sehr oft vor. Ja. Ich mich ständig gefragt habe, warum muss das überhaupt so prominent vorkommen? Ist das vielleicht wirklich so, also wenn man es runterbrechen will, wir wollen den männlichen Gott machen, dann muss das vorkommen? Oder vielleicht auch so ein bisschen so Verlegenheit, so wie wir können das gar nicht so genau so definieren, aber das ist auf jeden Fall männlich, das ist drin, oder? Weil ich hole dich mal ein bisschen auch raus, weil es ist ein bisschen unfair von uns jetzt auch, dass du das jetzt beantworten musst, das ist ein Problem unserer Zeit heute, dass wir kein sauberes Bild von Männlichkeit mehr besitzen. Wir befinden uns quasi in einem Kulturkampf gerade. Die Rollenbilder in unserer Gesellschaft ändern sich. Viele wollen ihre alten Rollenbilder behalten. Ne, wir haben Andrew Tate und Konsorten schon angesprochen. Und
übrigens nicht nur bei der Männlichkeit. Das Bild der Weiblichkeit ändert sich ja auch.
Wobei die Weiblichkeit das Privileg und das Gute hat, dass sie das viel besser ausdefiniert haben, schon, ja, auch in Abgrenzung an das patriarchale alte Rollenbild des Mannes. Und deswegen, also ich meiner Meinung nach fehlt das uns Männern noch. Ne? Also wir haben noch nicht losgelassen von den alten Bildern und suchen noch nach den neuen Bildern.
So, und daher finde ich das super spannend eigentlich, wenn ich mir eine DSA-Publikation angucke, die sich mit einem Gott befasst, der inneraventurisch für Männlichkeit steht, und ich suche dann auch so nach, was ist denn da Männlichkeit? Und dann ist es natürlich tragisch, dass wir genau dann da bei den Gottdeck-Vergewaltigungen sind. Das hatten wir in der ersten Folge ja schon durchexerziert, ne? Und du sagtest jetzt eben auch schon so ein paar Stichworte, und ich würde einfach mal, wir brechen es runter und bleiben dabei. Wofür steht er denn jetzt? Was ist denn jetzt der im Lefthans-Kult männlich? Ohne jetzt zu sagen, das ist jetzt richtig und falsch, weil das können andere beurteilen. Ne?
Ich merke gerade, dass ich gar nicht so genau weiß, ob man das überhaupt befüllen muss. Also vielleicht hat das auch gerade damit zu tun, was du beschreibst, dass wir heutzutage als Menschen des 21. Jahrhunderts da ein bisschen Abstand von nehmen, Sachen reinzudrücken in diese Schablone. Aber ich habe fast das Gefühl, also wir fragen ja auch nicht, weiß ich nicht, wenn er der Gott für Rausch ist, was genau ist Rausch irgendwie, oder?
Ist Rausch männlich?
weil zum Beispiel, wir haben letztes Mal gesagt, er ist der Gott zum Emotionen rauslassen.
Mm.
Das wäre ja klassischerweise, in den traditionell westlich 20. Jahrhundert Männlichkeitsbildern gerade das Gegenteil.
Über die Stränge schlagen?
Die Stränge schlagen vielleicht sogar zum Eher. Ja.
Aber auch tatsächlich im Patriarchat die Rolle des Hirtenführers, des
Anführers der Herde.
Des Anführers, ja. Genau.
Das
also im Patriarchat, natürlich im Matriarchat ist sieht es halt eben anders aus. Aber wenn wir jetzt vom Patriarchat erstmal ausgehen.
Also dieses Bild des Leithammels ist, oder des Leitbox ist definitiv vertreten.
Bleiben wir mal dabei. Der Leithammel, der Leitbock, ich glaube, ich finde das an diesem Aspekt auch schon mal spannend, weil alles das, was ich bisher so von Leftan gehört habe und auch gelesen habe, passt gar nicht so richtig in so eine Leitungsfunktion.
Also das wir haben auch
am Ende der letzten Folge auch über den Hirten gesprochen, so richtig hirtig. Also so als in der Vorstellung der Hirte als der Beschützer und der Anführer der Herde und so. Also dieses Bild passt gar nicht so richtig, oder?
Ja, da sind wir aber vielleicht doch gerade wieder an dem Aspekt, mit dem wir letztes Mal geendet haben, dass bei einem Gott ja manche Aspekte auch gar nicht zwangsläufig unbedingt zusammenpassen müssen und dass gerade dadurch auch die Spannung entsteht, verschiedene Aspekte zu haben und dann die Interpretation und vielleicht auch die unterschiedliche Interpretation, das ist, glaube ich, bei Left Hand nochmal ganz besonders der Fall, in verschiedenen Regionen. Was mache ich daraus und wie setze ich das zusammen und welche Aspekte betone ich mehr und welche Aspekte betone ich weniger?
Also wäre der Left Hands Jünger jemand, der gerne anführt? Ist jetzt die Frage, ne?
Ich glaube, einige davon wäre das gerne oder sehen sich zumindest als so diesen dominanten, starken Part. Und zum Beispiel gerade bei denen, die auch schon gesetzt sind, aus den Reihen der Ferkinas, gibt es eine ganze Menge, die Leftan so mit Häuptlingsaufgaben oder Leftan-Verehrung mit Häuptlingsaufgaben verbinden.
Ist dann der Aspekt des Anführens oder ist das der Aspekt, du hast ja gerade schon transkribiert hast quasi, der Aspekt der Dominanz.
Naja, beides wahrscheinlich.
Also klar hat der Anführer auch etwas Dominantes.
Ja.
Muss er mitbringen, dadurch, dass er Anführer ist. Aber es ist zum Beispiel auch wie diese Königsdebatte, ne? Was ist eigentlich ein guter König? Ein guter König kümmert sich um seine Untertanen, ne?
Ja.
Und Frage ist halt, würde der Lefthans-Jünger diesen Aspekt des Anführers oder des Königs oder des Hirten nach vorne stellen? Ich bin der Meinung, vielleicht, aber vielleicht auch nicht.
Mit einem Hauch von Egoismus vielleicht?
Da sind wir wieder bei der Egoismus-Debatte, die wir letztes Mal hatten. Also ja. Ich schaue sehr auf mich und möchte mich gut fühlen. Und kann das auch als sehr starker Einzelgänger ausleben. Aber wenn ich es im Gruppenverband mache, dann
kann ich das auch als Anführer entsprechend auch machen. Gut.
Genau. Ja. Und dann sagen, und ich beschütze aber auch meine Herde.
Und umgekehrt, wenn ich jetzt aber die Rolle des Anführers habe und ich sage mal in Anführungszeichen die Verantwortung übernehme, kann ich es natürlich auch so schlecht machen, dass es mir am Ende gar mein Glück ja zerstört. Oder eben so gut machen, dass es auch mir zu meinem Glück verhilft.
Ja, es hat auch niemand gesagt, dass diese Regeln und Ideen und Moralkodexe, die Götter uns auferlegen, einfach sind. Das sind sie ehrlich gesagt in sehr wenigen Religionen, muss man fairerweise sagen.
Viele Wege führen nach Rom und viele Wege führen zu Leftern.
Also ich merke schon, wir stochern hier so ein bisschen im Blauen drin, ne? Also so richtig. Also es ist mir auch so gegangen, als ich das Vademecum gelesen habe, so richtig eine Antwort auf das, was richtig männlich ist, habe ich da auch nicht gefunden. Sondern immer so ganz verschiedene Aspekte, die mit Männlichkeit in Verbindung gebracht werden können, aber es gleichzeitig eben auch nicht können. Und dann ganz viel Phallus-Symbolik. Und dann kam bei mir die Frage auf, bräuchte es diese Phallus-Symbolik überhaupt?
Das hattest du vorhin schon mal gefragt, ja. Ja. Witzigerweise habe ich darüber tatsächlich noch gar nicht so nachgedacht, sondern habe gerade angefangen, darüber nachzudenken. Du hast ja auch schon mögliche Antworten gegeben, ob wir das, wie hattest du ausgedrückt, ob wir es aus Scham gemacht hätten? Nee, oder aus.
Ja, nee, das ist, weil das das Einzige ist, worauf man sich wirklich einigen kann. Also, das ist definitiv männlich, so ein Phallus.
Ja. Also tatsächlich glaube ich.
Heutzutage auch umstritten vielleicht, aber.
Jahrhundertelang. Nicht umstritten, ja.
Tatsächlich glaube ich, dass wir da einfach bereits gesetzte Symbolik übernommen haben. Mal abgesehen davon, dass auch da gewisse Assoziationen sehr nahe liegen. Also das Horn als Phallus-Symbol ist ebenfalls etwas, was in der irdischen Kulturgeschichte sehr, sehr prägend und ist so. Das heißt, ein gehörnter Gott, ein Widergott mit mächtigem Horn auf der Stirn, so, da, auch da wieder entkommt man wahrscheinlich gewissen Prägungen und Ideen einfach nicht. Und wie gesagt, also bestimmte Dinge waren einfach auch schon gesetzt. Ich glaube, die Leftas-Morchel war schon gesetzt und all solche Dinge. Da,
das kommt wahrscheinlich aber auch aus dem, ich sag mal, die Kunstgeschichte und wenn man so auf gewisse Skulpturen oder Malereien der Jahrhunderte zurückblickt, das stand als Symbolik in Kunstwerken oder Skulpturen ja dann immer eben für diese Männlichkeit, wo dann gerade der Unterkörper besonders gerne hervorgehoben und dargestellt wurde, wenn man so auf manches
guckt. Ja, und
ich glaube, das Bild ist halt so übertragen.
Es sei daran erinnert, dass das erste Auftauchen von Leftan, das war auf dem Hexenfest, ne, wo ja die Symbolik auch ist, es ist ein Fest nur für Frauen und die wollen aber Orgie feiern, also müssen sie sich einen männlichen Gegenpart beschwören, was natürlich letztlich streng genommen wieder Quatsch ist. Die können auch
so Orgien feiern.
Unter Frauen Orgien feiern, aber ne, in der patriarchalisch geprägten, wie auch immer, Welt sich. Nein, brauchen sie dafür ein phallustragendes Wesen, das mit ihnen Orgie feiern kann. Und auch die anderen Vorbilder, ja, auch Dionysos ist ein Gott der Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit und Tod. So von Werden und Vergehen. Also ich glaube, da war einfach ganz viel angelegt und das haben wir dann tatsächlich nicht groß hinterfragt.
Ich finde das spannend, so wie du antwortest. Ich meine, du sprichst ja jetzt nur für dich und nicht für die anderen Autoren auch mit. Ne? Aber ich finde, das merkt man dem Vademecum an.
Das kann also dieses, sein, ja.
Dieses nicht genau, also an anderen Stellen zum Beispiel, wo er über die auf transidentitäre Personen oder Charaktere eingeht, da sagt man, also der Kult betont schon das Männliche und deswegen sind Transmänner vielleicht auch, also wenn es darum geht, ob Frauen in dem Kult erlaubt sind oder nicht, sind vielleicht eher Transmänner oder so. Da wird ja schon irgendwie mit einem bestimmten, also was macht den Mann zum Mann? Und da ist jetzt halt auch irgendwie so ein auch ein Void aufgrund der ganzen Diskussionen, die wir in unserer Gesellschaft führen, schon da. Und gleichzeitig halt noch so ein Rückschau auf alte Rollenbilder. Ne? Also
ja, aber ich finde das, also du empfindest das gerade als Leerstelle, als Problem. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sehe. Ich weiß aber auch, dass ich generell ein Typ Mensch bin, der sehr, sehr gerne mit Bildern und Assoziationsketten und so Clustern arbeitet, generell um Fragen zu beantworten. Mhm. Ich mache das auch in meinen Texten oft relativ stark und viel, viel weniger auf so geradlinige Festlegungen schaue. Also da, ich meine, das war der Mekong wurde von 3 Leuten geschrieben und es wäre tatsächlich sehr interessant, Lisa oder Diana zu fragen, was ihre Antwort da ist. Aber ich glaube, für mich ist
das ja schreiben, das wäre ganz spannend.
ich glaube, für mich ist das durchaus recht typisch, dass ich da eher in Bildern und Clustern antworte, als jetzt mit einer starken, klaren Definition. Das so ticke ich tatsächlich. Was mir bei deiner Sache gerade noch aufgefallen ist, was ich tatsächlich bewusst reingenommen habe, war die Idee, wenn du für Männlichkeit stehst und den männlichen Körper quasi verherrlichst oder idolisierst, dann ist Homosexualität, also unter Männern quasi fast die logische Folge davon, weil das ist ja quasi dann die Krönung sozusagen, ja, also der Mann zusammen mit dem Mann, das ist ja dann pure Männlichkeit sozusagen. Und das wiederum taucht tatsächlich an ein paar Stellen auf. Ich glaube, wir haben irgendwo habe ich einen Mythos drin, wo Sex zwischen Männern stattfindet, oder wo über den männlichen Körper geschwärmt wird, irgendwie so.
Ja. Also das kann ich gut nachvollziehen. Ne? Also diesen Aspekt finde ich auch sehr, sehr spannend. Irgendwie dann so die Verherrlichung des männlichen Körpers. So.
Genau. Ich wollte sagen, der Aspekt hat aber auch dann mit der Sichtweise definitiv seine Daseinsberechtigung. Es gibt sowohl die Verherrlichung des weiblichen Körpers, als auch, warum nicht, die Verherrlichung des männlichen Körpers. Und das kann beides nebeneinander stehen. Natürlich könnte man jetzt... Ich möchte das jetzt gar nicht außen vor lassen und auch nicht irgendwo wegwischen, dass es das nicht als Thema gäbe. Ist jetzt vielleicht hier aber nicht das Thema, dass natürlich noch Vermischung und die Grauzone dazwischen gäbe. Aber das ist ja nicht das Thema hier. Von daher, ich glaube, wir können uns einfach darauf einigen, so wie ich das jetzt so wahrnehme und daraus höre, ist so Männlichkeit, der männliche Körper, so wie er durchaus in der größeren Masse definiert ist, also zur Welt kommt, mit einem Oberkörper, lass mir jetzt ihn mal dahingestellt, ob der jetzt austrainiert oder nicht austrainiert ist, aber mit einem Penis, das macht es nun mal sehr eindeutig. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, oh, das ist ein, da kriegen sie ja ein Weibchen, wenn man einen Penis im Bauch heute scannen kann, ne? Also.
Und was wir ja auch schon definiert hatten, war, wie gesagt, ne, tatsächlich alle Ausprägungen der Schönheit von männlichen Körpern. Also auch der von dir bereits angesprochene in der letzten Folge Bierbauch und ähnliche Dinge.
Das ist eine Sichtweise, definitiv. Aber das definiert ja nicht, ich sag mal, uns bei der Geburt, ja.
Nein, aber weil du sagst,
der Frau kann man nicht sehen, aber das Geschlechtsorgan des Mannes kann man eben sehen. Ne?
Nein, ich meinte jetzt auf bezogen auf die Verherrlichung des männlichen Körpers.
Ja, so, ja.
Also das gilt tatsächlich, das taucht auf, ja.
Das
also taucht
auch
sowohl
auf,
der athletische männliche Körper auf als Idealbild, als eben auch der in unserer Gesellschaft eher als hässlich wahrgenommene männliche Körper. So. Genau. Sollen wir denn mal auf die
Kulte
an sich eingehen?
Genau, also im Prinzip mit den verschiedenen Aspekten ergibt es sich ja schon fast von sich aus selbst, dass es nicht den einen Kult um Lefton geben kann, sondern weil man ja durch die vielen Aspekte ja durchaus sich, ich meine, wie, mir geht da so durch den Kopf, für einen Schwerpunkt entscheiden muss. Welchen Schwerpunkt man bei Leftern setzt oder wo ich bei den Wegen war. Ne? Welchen Weg man bei Leftern einschlägt und was durchaus auch mit anderen Aspekten zu vereinen ist und nicht unbedingt gegensätzlich sein muss, aber durchaus auch sich vielleicht auf etwas mehr stärker konzentrieren kann. Ne?
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch so bei den Kulten, dass es verschiedene gibt.
Genau. Also
und nicht nur das, die eine Leftan-Kirche, oder?
Nee. Tatsächlich offiziell gibt es eine Leftan-Kirche sowieso nicht. Das hat wieder mit inneraventurischen Besonderheiten zu tun, mit diesem berühmten Silim Horas-Edikt, das ja festlegt, wer die Götter und wer die Halbgötter sind. Wir hatten letztes Mal schon von Halbgöttern gesprochen und im Zwölfgötterglauben werden nur 6 Halbgötter tatsächlich als Halbgötter anerkannt, die dann entsprechend sogar auch Kirchen haben könnten. Und Leftan ist keiner davon. Leftan wird laut diesem Edikt nur als Sohn Rajas anerkannt, als Untergruppe Rajas. Und ansonsten eher irgendwie so als Kult, wie auch immer. Das ist jetzt wohlgemerkt eine Sache, die kann eine Rolle spielen, je nachdem, wo man sich befindet, in eher regeltreuen Regionen oder nicht. Also nicht jeder Aventurier kennt sich dann jetzt auch ständig mit Kirchenrecht aus und wird dir irgendwie erklären, oh, du bist aber kein Gott und so weiter. Aber wenn du sozusagen irgendwo in praiotisch rechtlich irgendwas geprägten Regionen unterwegs bist, da ist dann klar, nein, also es ist kein, er ist kein offizieller Gott im Zwölfgötterglauben. Und die von dir angesprochene Vielfältigkeit, ja, die ergibt sich durch die Aspekte, die ergibt sich aber auch zwangsläufig durch die aventurischen Regionen und zum Beispiel auch durch die Tatsache, dass, wie ich es schon angesprochen hatte, wie wir schon geklärt hatten, bei der Herkunft von Leftan, der inneraventurisch erklärten Herkunft von Leftan, er zum Beispiel ja ein im urtulamidischen Pantheon ein Gott ist. Aleph Aitan ist ein tulamidischer Gott, so wie ja auch andere Götter aus dem Tulamiden-Glauben in den Zwölf-Götter-Glauben kamen, Ingerim und Raja und so. So, das heißt, allein daraus muss, oder was heißt muss, aber bietet es sich an, dass da zum Beispiel in den Tulamiden-Landen oder in der Kom eine ganz andere, nämlich viel, viel frühere, archaischere, schon länger existierende Leftan-Verehrung ist als irgendwo in anderen Regionen. So. Und dann kannst du schauen, oder konnten wir als Vatomekomatoren schauen, okay, was ist da schon gesetzt überhaupt? Da hatte ich erwähnt, in den Großstädten war so, naja, Kult, kein Kult, eigentlich eher kein Kult. Die Leftanier als verlebte Orgienlöwen waren gesetzt. Auf den so Zyklopeninseln war zumindest gesetzt, dass es existiert. Und dann gab es tatsächlich Bits and Pieces. Das ist wieder dieses Spannende, du gehst in die Recherche rein und merkst, ach ja, hier hat jemand mal irgendwo, da hat Stefan Unteregger mal Leftansnächte in Nordaventurien gesetzt, wo das Volk, total süße Idee eigentlich irgendwie, wo die jungen Jugendlichen durch die Nächte ziehen und Liebesgedichte schreiben oder wie darauf hoffen, dass die Auserwählte sie erwählt und dann gibt's irgendwelche Riten drumherum und so. Und den Hexenglauben und all das. Und dann haben wir das eben ausdifferenziert und es passte, ehrlich gesagt, ziemlich gut, da jeweils die Aspekte dann da rein zu unterzuordnen. Also dann haben wir jetzt eben auf den Zyklopeninseln einen Kult, der stärker dem Wein zugeordnet ist und auch stärker diesen sozialgesellschaftlichen Aspekten, also ein sozialverträglicherer Kult insgesamt.
Also mehr der Kult des Feierns,
der
Partygott.
Der Partygott ist auch in den Großstädten, der Gott der Hirten dann auch wohlgemerkt da zum Beispiel, hat er ja auch eine Aufgabe. Und ich finde auch, das passt zu den Zyklopeninseln, die ja so einen griechischen Unterbau auch haben, also dieser philosophische Hedonismus dann, ne, wo dann direkt dann da Leute entstehen, die sich auch Gedanken machen, wie soll Gesellschaft eigentlich sein und was könnte Lev dann dazu beitragen, so irgendwie. Und da kommt ja auch unser Vademekum-Schreiber her, auch das ist dann, glaube ich, ganz passend, dass der halt eher so ein bisschen der vergeistigtere,
der hinterfragtere, der dann genau. Dieses, ja.
Genau. Und in den Tschulamidenlanden hast du dann eben einen viel, viel stärkeren archaischen Kult, der dann so mit Körper, Wettkampf, teilweise bis hin zu Blut oder eben ausschweifenden Orgien. Da war auch lange, lange Zeit der einzige Left-Hand-Tempel gesetzt, in Fasar. Der war allerdings recht düster und recht blutig. Nee, stimmt nicht ganz. In Al-Anfa war auch ein Left-Hand-Tempel gesetzt. Der wiederum klang aber von der Beschreibung her wieder so dermaßen nach Belkelel, ehrlich gesagt. Mhm. Also auch daran merkt man wieder, wenn du nach Left-Hand suchst, in den Quellen findest du den Namen viel, viel häufiger in Form von Bordellen oder eher so shady, unangenehmen Sachen und vergleichsweise wenig Kultisches.
Ja, erstmal so dreckige Spelunken und ja. Dreckige Bordelle. Also so die niedrigsten Absteigen. Das ist wahrscheinlich so das erste Bild, was sich dann
genau.
Einem
genau.
Hergibt, ne?
Genau, genau. Und dann, oder dann eben solche Sachen, die dann eher wie in Al-Anfa bei diesem, wo angeblich, wie war das? Da wurden sogar irgendwie Kinder geopfert, angeblich, oder irgendwie sowas, so wurde dich. Also und nochmal, da merkst du dieses, du hattest diese Figur und die Figur war aber relativ unbesetzt und jeder Autor konnte so ein bisschen damit machen, was er wollte, gefühlt, weil kein, ich glaube, im Verlauf der DSA-Geschichte gab es halt auch bestimmte Götter, die dann auch stark von Autoren oder anderen oder Leuten irgendwie besetzt wurden und wo du auch gar nichts groß hättest damit machen können, weil dann andere irgendwo aufgeschrien hätten, nein, Moment, kannst du doch nicht, wir haben doch das und das.
Also glaub, wo man dreckige Raja draus machen wollte, hat man dreckige Raja draus gemacht. Und wo man so ein bisschen das dämonische Belkel reinbringen wollte, hat man dann wahrscheinlich in die Richtung
genau,
mehr.
Genau, weil
ne?
Leffen hat da niemand aufgeschrien. Das war halt so ein bisschen, aber dafür im Gegenzug gab es auch keine wirkliche Entwicklung. Es gab niemand, der sich wirklich drum gekümmert hat, ehrlich gesagt. So, es war wirklich so ein, ja. Und ich fand es halt total auffällig, dass es keinen einzigen irgendwie positiv gearteten Leffen Kultisten gab. Es waren wirklich, wann immer die aufgetaucht sind, es waren immer alles Freude und so schmierige Typen.
Wer hat denn den Anstoß gegeben, das zu ändern? Oder wer hatte den Anspruch, irgendwie Left Hand aus dieser Schmuddelecke rauszuholen? Weil man hätte den ja auch da lassen können.
Ja, ich glaube, da kam schon sehr, sehr viel von mir tatsächlich. Also der erste Pitch kam von mir und dann haben wir das Team gegründet, haben wir natürlich auch im Team drüber gesprochen. Aber ich interessiere mich ehrlich gesagt sehr für Religion. Ich habe ja auch viele, viele Jahre in Asien gelebt und da nochmal einen ganz anderen Blick auch auf Religion bekommen, weil ich nochmal gemerkt habe, wie dann plötzlich verschiedene Religionen auch ganz unterschiedlich gelebt werden und was es im Alltag bedeutet und wie wir so in Deutschland auch so ein Normalitätsgefühl von Religion haben, das aber eigentlich relativ beschränkt ist, nämlich halt beschränkt logischerweise auf den christlichen Monotheismus und vielleicht dann noch mit reingenommen mit anderen monotheistischen Religionen, Judentum und Islam und so, aber wir vergleichsweise wenig Erfahrung haben, so mit Mythen, Göttern, die so mehr so einzelne Aspekte beleuchten. Und mein Gefühl war einfach, also wenn du wirklich ein Kult, wenn du eine Kirche, wenn du eine Religionsanhängerschaft sein willst, dann brauchst du irgendwelche Arten von Werten. Also irgendwas brauchst du da, du brauchst irgendeine Botschaft, du brauchst irgendwas, auf das du dich einigen kannst, sonst kannst du nicht existieren. Ja, sonst existierst du vielleicht als Kult, der mit einem Guru und der existiert dann 10 Jahre, bis alle sich erschießen oder sonst was. Aber also irgendwas muss da sein. Irgendwelche Leute müssen da irgendwie auf die Idee kommen und Und das in einen, ja, in Ideen und in Regeln und in Werte umwandeln. Und die Werte können ja auch umstritten sein, all das, aber irgendwas braucht es einfach.
Vor allem braucht ein Kult ja auch Mitglieder, ja, genau. Sage ich mal so. Und ein dreckiger Penner, der für sich alleine sagt, ja, ich lebe nach Leftan, ergibt ja noch keinen Kult.
Eben. Und der Grund, warum es Religionen gibt, ist ja immer, dass Menschen Fragen haben, bei denen sie das Gefühl haben, dass die irdische Realität sie nicht oder unzureichend beantworten kann. Fragen, die irgendwie übergeordnet sind. Was ist der Sinn des Lebens? Oder wo gehen wir hin? Und wie sollen wir uns verhalten? Oh. Und ich fand, wenn nun mal eben Leftan existiert als Gott und es gibt eine Anhängerschaft, dann muss da einfach mehr hin. Mal abgesehen, auch da sind wir wieder bei dieser Sache. Am Ende nutzt sich der immer gleiche betrunkene Spinner halt auch ab. Ha. Also kennst du einen, kennst du alle.
Und da muss ich halt tatsächlich auch an unsere Schurkenfolge denken. Wir hatten mal eine Folge aufgenommen, wo es ein bisschen darum ging, spielt es sich als Schurke leichter oder einfacher, wo wir dann auch am Ende dahin gekommen sind. Ein Schurke oder auch ein Schelm oder ähnliches, also auch ein Bösewicht-Charakter braucht mehr Aspekte, mehr Tiefe und vor allem auch so diesen Punkt des Heldenseins. Ja?
Ja.
Er tritt nicht sofort als Held auf, aber wird neigen dazu in den meisten Fällen als Rollenspieler, ja.
Ja.
Und das, um spielbar zu sein, hat Leftan das benötigt. Sonst.
Beziehungsweise der Leftan-Kult, ne? Da kann man
genau.
Eine relativ klare Trennung machen zwischen, an der Stelle ist es sogar fast egal, was genau der Gott will. Das Entscheidende ist ja erstmal, wie interpretieren die Menschen auf Dere das, was sie da von ihm wissen. Natürlich hat das auch das wieder einen regeltechnischen Aspekt, denn alle Götter vergeben ja nur dann Karma, wenn die Leute sich auch an ihren Moralkodex halten. Das heißt, auch da musst du in gewisser Weise festlegen schon, das und das und das sind die Eckpfeiler. Ich finde aber auch da passt es zu Leftan recht gut, dass der recht freigiebig ist und das mit wie seine Leute sich verhalten können. Also es ist halt nicht vielleicht unbedingt Praios, der dann sagt, ich habe da sehr, sehr genaue Vorstellungen. Das ist auch etwas, was Krios dann im Vademecum schreibt, dass er da so auch diese, weil auch er erwähnt da ein bisschen diese Spinner und diese abgedrehten Gestalten und sagt dann, naja, aber einige davon scheinen trotzdem irgendwie Karma wirken zu können. Okay, weiß ich nicht genau, was, also ne, offenbar will uns Leftan etwas damit sagen oder muss ich erst noch ergründen. So, wobei auch das Gesetz des Leftan ist auch der Gott der Mysterien. Es darf ja auch sein. Insofern, aus all dem ergibt sich relativ stringent diese Idee, der Leftan-Kult darf sehr unterschiedlich sein. Und das macht Spaß und das ist gar nicht so schwer, wenn man plötzlich all diese Bausteine hat. Man muss sie nur noch zusammenfügen. Und da ist plötzlich ganz, ganz viel möglich, ehrlich gesagt. Also, und ich finde das total spannend. Ich finde das.
Was ist denn dieser Moralkodex, der denn irgendwie doch alle eint?
Das sind die Bereiche, die wir dann also die Glaubensgrundsätze. Da hatten wir nach jedem Kapitel dann einen hinterlegt.
Also zum Beispiel die es noch nicht gelesen haben, können wir vielleicht mal spoilern. Was sind die Glaubensgrundsätze der?
Ich gehe davon aus, dass jetzt nach der Ankündigung vor einem Monat es alle gelesen haben, aber wenn nicht, genau. Dann.
Also das erste zum Beispiel eben, ne, zur Fruchtbarkeit gehört Lust. Schäme dich nicht für deine Lust. Lust macht uns Lebewesen überhaupt erst. Rausch ermöglicht uns Verbindung zu Leftan. Nimm den Rausch an. Genieße. Ja, gönn dir jeden Tag einen Moment des Glücks. Suche das Glück. Da sind wir dann auch wieder, kannst du auch interpretieren, wie du willst, aber das ist erstmal sozusagen, suche das Glück, sei Die Sache mit den Konsequenzen haben wir dann tatsächlich eben aufgenommen. Also seid ihr der Konsequenzen bewusst? Da kann man jetzt wieder sagen, dieses Buch wurde von Krios geschrieben.
Ja.
So, es mag natürlich schon sein, dass da dann seine Philosophie da besonders mit drin ist. Wobei in diesem Konsequenzen-Kapitel eben auch Richard gibt der Versuchung nach. So, ja. Mhm. Gibt der Versuchung nach, aber lerne aus ihr. So. Da sind wir wieder bei dieser Versuchung. Die Wildheit ist mit drin. Lass dich nicht durch irgendwelche Regeln zähmen. Sei wild, leb dich aus. Oder hinterfrage Regeln auch. Manchmal sind Regeln auch von Menschen gemacht und nicht von Göttern. Left Hand selbst gibt relativ wenig Regeln vor. Da steht sogar dann wieder offiziell drin. Also Left Hand ist kein Gott, der dich durch Regeln einengt. Es ist offenbar ein Gott, der dir gewisse Dinge an die Hand gibt. Lebe, sei glücklich, sei fruchtbar. Und wie genau du das ausgestaltest, hast du offenbar eine ganze Menge Möglichkeiten.
Das Streben nach Glück, ne?
Ja, genau. Das war das, was wir letztes Mal unter dem Aspekt von...
Als Normal-Aventurier würde jetzt sagen, ach, das macht doch eigentlich jeder, oder nicht? Nach Glück streben.
Ja, und der Leffer-Anhänger würde es vermutlich mit einer deutlich höheren Portion an Freiheit und ein bisschen Eigensinn beantworten als
und Selbstbezug
als
vermutlich, oder? Ein bisschen mehr Selbstbezug aus Ich heraus, aus dem eigenen Ich heraus.
Also eine ganze Menge an Kirchen sind ja schon auch recht, tatsächlich recht konservativ in dem Sinne, dass sie eine Religion sind, die dann sagt, okay, sei folgsam, fügsam auf Erden und dann wirst du im alvaranischen Götterhimmel anschließend damit belohnt. Das.
Ketzerische Frage für den Left-Hands-Anhänger. Spielt das gegen das Glück? Also kann man das Glück nicht auch in der Einschränkung finden?
Wie meinst du das?
Naja, also der wortgetreue, den Moralkodex folgende Prios-Priester, der sein Glück darin findet, Regeln einzuhalten.
Kommt jetzt wahrscheinlich darauf an, wie philosophisch, theologisch geschult der Left-Hand-Geweihte ist, den du fragst. Also der eine würde
nicht so was überhaupt anschauen. Gibt, ja. Aber bestimmt, ja.
Trios wäre sicherlich, also ne, der übliche würde dich jetzt anschauen und sagen, ja, aber das kann doch keinen Spaß machen. Das
ja.
Da kommt der Aspekt der, also auch die Aspekt und die Definition der Freiheit und der Lust.
Ja.
Und des Glücks, ne? Ja, ja.
Aber jemand wie Krios, unser Vademekum-Schreiber, würde dann vermutlich sogar sagen, ja, wenn das seine Form des Glücks ist.
Go for it.
Go for it.
Du schaffst das.
ich kann es mir nicht ganz vorstellen, aber you do you.
Ja, aber wahrscheinlich könnte man dann halt aber auch einfach sagen, da kommt natürlich die Lust und die Freiheit. Denn durch diese strenge Verregelung nach wirklich einem sehr gesetzten Schema, die wird dann schon sehr beschnitten. Das heißt, der Aspekt der Freiheit und der Lust ist dann ja vielleicht nicht mehr gegeben, ne?
Ja, also Regeln hinterfragen ist, glaube ich, definitiv.
Das heißt, wenn ich nur das Glück aufnehme, dann könnte man sagen, streben nach einem Glück mag ja vielleicht einen darin glücklich machen. Andere Punkte werden aber vielleicht dann doch beschnitten. Und dann tut sich in mir genau dieses beschriebene Bild von dieser funktionierenden grauen Maschinerie auf. Also,
ja. Wenn du jetzt auf die Lust abstielst, hätte ich als ketzerischer, herausfordernder gut, ich jetzt einige King-Spielarten des ich enthalte mich selber der Lust, ne, dass das gerade zum Lustgewinn führt. Also
aber wann erfahre ich denn die Lust? Ich muss sie ja auch mal erfahren, denn.
Das ist aber ja nicht an jemand anderem zu beurteilen, oder nicht?
Aber an sich selber.
Beurteilst du, was ich als Lust empfinde? Also, das ist ja mal ketzerische gegen Left Hand, würde ich mal sagen. Ich habe da gerade Spaß dran an dieser theologischen Diskussion. Wollen wir das mal im Rollenspiel ausspielen?
Wir hätten ja so einige Ideen zum Rollenspiel ausspielen, ne? Aber das wäre ja.
Aber tatsächlich finde ich gerade das großartig, weil glaube nicht, dass vor, also mag sein, ne, es gab immer auch schon Leute, die Götter kreativ interpretiert haben am Spieltisch und die da ihre eigenen Ideen hatten. Aber gerade Leute auf solche Ideen zu bringen und sowas mal auszuspielen, ja, ganz toll, und dann zu sagen, okay, und das kann aber Lefthand sein und das kann und das kannst du benutzen, das war ja die Idee dieses Vademekums. Also wir wollten Fährten legen und Dinge auslegen und Spielzeuge auslegen und sagen, hier, spiel damit, nimm es in die Hand, schau, ob es dir gefällt und dann schau, ob du damit was machen kannst. Und das war zumindest der Versuch, da ganz, ganz viel mitzumachen, ganz viele Aspekte.
Zumindest bei mir hat's gewirkt.
Freut mich.
Merkt man auf jeden Fall. Also Leftern und Freiers in Einklang zu bringen, ist schon eine Idee
wert. Ich glaube,
der regelnormative
Praios Jünger würde immer noch bei Praios bleiben und nicht zu Leftern überschwingen. Ja, also, aber
er würde auch Probleme kriegen dann mit seiner Praios-Kirche wahrscheinlich. Das,
ja, natürlich. Aber es ist trotzdem ein spannender Aspekt, so auch wie die beiden Kulte, die ja nun in der zwölfgöttlichen Kirche, also in der zwölfgöttlichen Gemeinschaft, ja nun irgendwie auch miteinander klarkommen müssen. Ne? Also es gibt ja auch im Vademecum diesen Abschnitt, so wie stehen die einzelnen Kirchen mit zueinander, ja. So, da steht dann irgendwie, ja, ablehnend, so, ne, klar, aber die müssen ja doch irgendwie miteinander klarkommen, so. Und die Pereine Kirche kommt auch irgendwie mit der Raja-Kirche klar, ne, mehr
aber
schlecht
wie gesagt,
als recht, aber.
Wie eingangs gesagt, da Leftern ja kein offizieller Halbgott ist, können manche von ihnen sie auch einfach ignorieren.
Ja, das wird
sie müssen halt,
auch sehr viel gemacht, ja.
Genau, sie müssen halt jetzt, und da sind wir dann beim nächsten Punkt, dadurch, dass eben dieser Kult jetzt aufblüht, ja, dass an ganz, ganz vielen Orten eben es Leftern-Anhänger gibt, die dann sicherlich auch gerade dadurch, dass sie dann plötzlich überraschenderweise vielleicht auch mit Werten und Ideen und spannenden Angeboten sich ans Volk richten, dann eben auch mehr Zulauf bekommen als die versifften Betrunkenen vorher.
Emporgestiegen aus dem Suff.
Genau. Dadurch wird das zwangsläufig dazu führen, dass natürlich andere Kirchen sich jetzt irgendwie positionieren müssen und dann sagen müssen, was mache ich jetzt damit? Also eigentlich, das klingt ja ganz okay, so vielleicht das eine oder andere. Aber eigentlich ist das jetzt hier nicht Silam Horas Edikt.
Aber dafür ist das Kammerkatheon ja nun auch da, ne?
Exakt. So, genau. Das
herausfordern, ja.
Ja.
Aber spannend sicherlich auch, ich sag mal, ein Leftern-Anhänger, Anhängerin und ein Praios-Anhänger, Anhängerin, die vielleicht gemeinsam ihr Glück finden. Das zusammenzuführen, könnte ein so in sich spannendes Spiel geben, dass man gar nicht mehr von außen noch etwas bräuchte, oder? Also
ja,
allein diese
also
Zusammenkunft,
der
die ihr irgendwo...
Das letzte Kapitel, ich glaube, Lisa hat das geschrieben, irgendwie ist den Sinn, das war auch ein großartiger Spaß, diese Liste dann mal durchzugehen, wie stehen die einzelnen, allein dieser bei Fex, wo dann sagen, Fex findet die Left-Hand-Leute super, weil wenn die berauscht sind, dann verraten die so viele Geheimnisse, das gefällt Fex sehr. So irgendwie, also das hat tatsächlich schön großen Spaß gemacht und ist ja auch immer eine nette Sache, so das durchzudefinieren.
Ja, das, also die Haltung zu Leftern der verschiedenen Kirchen ist schon war super interessant zu lesen. Oder Pereine, wohlwollende Konkurrenz.
Ja, das hatte ich übrigens eben noch gar nicht erwähnt, weil wir sind ja durch die Regionen durch und Nordaventurien zum Beispiel wäre definitiv eine Region, die viel, viel mehr dann auch mit diesem Fruchtbarkeits- und Wildnis- und Wildheit-Aspekts zu tun hat. Dieses ganze Instinktgesteuerte und all das und ich Landbevölkerung. Also ich glaube, wenn sozusagen Leftern missionieren will und auch ein bisschen schauen, oder Leftern-Kult missionieren will und auch ein bisschen schauen will, welche Lücken lässt uns denn Raja oder andere Götter überhaupt, dann habe ich schon den Eindruck, dass Raja eher in Großstädten vorhanden ist. Also zumindest sind wenn es nicht gerade um sowas wie Pferde geht oder Rosenzucht, dann sind in sehr vielen aventurischen Dörfern jedenfalls keine Raya-Tempel vorhanden. Ja. Weinanbau, genau, da hast du doch wieder bestimmte Regionen, ne? Almada und sowas. Aber das hast du jetzt in den Nordaventuren oder sowas nicht. Ich glaube nicht, dass jetzt in den üblichen nordaventurischen Dörfern Raya-Tempel gesetzt sind, sehr, sehr viele. Und im Gegensatz dazu kannst du dir aber wunderschön irgendwelche Left-Hand-Schreine vorstellen, wo dann irgendjemand um Fruchtbarkeit bittet oder um Glück für die Herde oder ähnliches.
Ja, das Wort ist auch gerade, ich glaube, das erste Mal, also wir nehmen jetzt die zweite Folge auf, das Instinktgesteuerte, dieses mehr Tierische, was bei Raya so nicht ist und nicht so auffindbar ist. Aber genau, dieses das kann man ja auch positiv damit verbinden, das Instinktgesteuerte, ne? Ob auf Lust bezogen oder auf
die Natur.
Wildheit,
ja, genau. Ja, genau, die wilde Natur. Und also auch letztlich ja, ganz ehrlich, gut, da sind wir wieder eher bei Raya, aber Emotionen zulassen, Lust zulassen, Sexualität zulassen, ich meine, machen wir uns nichts vor, wir sind ja in einer relativ moralisch verklemmten Gesellschaft immer noch, also Sex ist ja immer noch ein Tabuthema, auch bei uns im 21. Jahrhundert, so etwas, wo wir sprechen unter Freunden nicht mal so eben locker normalerweise über Sex. Wir reißen vielleicht Zoten oder irgendwas, aber und auch das ist ja nicht unbedingt menschkulturell gegeben. Das machen wir uns auch nicht so bewusst. Das ist schon auch etwas, was teilweise durchs Christentum mitgekommen ist. Das ist in manch anderen Regionen der Welt ist das anders, zum Beispiel. Und also deswegen, da ist ja sich selbst ausleben und in sich reinhorchen, die Natur, da kommt auch wieder dieser Pan-Aspekt, den ich letztes Mal schon erwähnt hatte, mit rein, ne? So schau in dich selbst, in das psychologische S von dir, so, und nicht das über ich, sondern lass es zu, alles, also das ist auch das, und das ist ein sehr spannender Aspekt, der gar nicht von so vielen anderen 12 Göttern bespielt wird.
Das Animalische fehlt ja auch so ein bisschen, also fehlt nicht in der 12-göttlichen Kirche, sondern ist so ein bisschen unterrepräsentiert.
Ja.
So bei Firun findet man es noch ein bisschen.
Aber dann in einer sehr, sehr
harten Art und Weise.
Ja, genau, ne? Genau, ja.
In einer speziellen Art und Weise.
Da ist ja gar keine Emotion eigentlich. Da muss man eher so Unterdrückung von Emotionen wieder.
Genau.
Aber mir fällt auf, wo es in Aventurien auftaucht, aber einfach so als selbstverständlich und so gar nicht diese animalische Befriedigungslust. Es ist gesetzt bei den Goblins.
Mhm.
Es ist ein anderer Aspekt und ich möchte da jetzt nicht Left dann bei den Goblins hinsetzen. Aber als wir über die Goblins sprachen, da sprachen wir ja darüber, dass die Goblins an Ort und Stelle ihre Lust befriedigen.
Ja.
So, und wenn der jetzt pinkeln muss, dann pinkelt der. Und wenn er jetzt gerade mit dem anderen Goblin Sex haben will, dann hat er den Sex. Und da hat es ja null verwerflichen Aspekt.
Ja.
Wenn man das aus den Goblins heraus sieht. Ja? Aber bei Menschen sind wir Menschen wiederum so verklemmt zu sagen, oh, ne? Und bei Rade macht man das dann ja eher so mit Schönheit und mit Zartheit fast. Und bei Left dann durchaus berechtigt, darf es ja auch mal ein bisschen derber oder grober werden. Weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll.
Also, ja, derb, ja, ich glaube, ja, derb. Ist schon, derb ist ja, ja nichts, ist ja. Ja nichts Verwerfliches. Also es ist ja einfach nur Direktheit.
Gib mir Tiernamen, muss ich da gerade dran denken. Hat seine Daseinsberechtigung. Ich meine, wir lächeln darüber, aber es ist okay.
Dreckiger Schmetterling.
Ja, warum liegt hier eigentlich Stroh rum?
Ja, die Tierkrieger würden mir auch sofort einfallen. Da musste ich am Anfang der letzten Folge auch dran denken, als du die Verwandlung Lefthans angesprochen hast in diesen aufrecht gehenden Widder, musste ich auch direkt an Wehrwesen denken oder sowas, ne? Wobei das ja in Aventurien ein ganz anderer Aspekt ist.
Ne? Das ist richtig, ja, das ist regeltechnisch anders verdrahtet, ja.
Genau, und aber ich, wo gibt's das sonst noch, dieses animalische?
Ja, bei den Fekinas, wie gesagt, zum Beispiel, die wohlgemerkt auch so ein Volk sind, das so ein bisschen, das auch sehr, sehr stark unter vereinfachtem Klischee-Muster leider. Das sind halt die wilden Barbaren.
Mhm.
So.
Ist da nicht auch die Parallele zu den Hexen vielleicht auch dann wieder zu
sehen? Ja, total, natürlich. Also auch das ist übrigens sogar eine Sache, eine Interpretationsmöglichkeit, ich glaube, die stammt von Diana, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, die angeboten wird für diesen Kampf zwischen Leftan und Satuaria, weil ja beide Wesen der Emotionen sind.
Ja.
Also Satuaria ein Wesen reiner Emotionen ist und sie plötzlich gemerkt hat, wie Leftan auch ein Wesen von reinen Emotionen ist und dass sozusagen die Emotionen sich gegenseitig befeuern und dann hochschaukeln und sie gemerkt hat, das tut ihr gerade nicht gut, weil das sich so dann hochschaukelt. Ich meine, auch darüber haben wir letztes Mal gar nicht so geredet, dass ja, ich würde auch dazu sagen, dass das Raya gar nicht so mit drin hat, die simple Tatsache, dass Liebe, natürlich ist ja Liebe auch Schmerz. So, also in jemanden verliebt sein, hat ja, klar, solange es gut läuft, ist gut, aber sobald Streit da ist, ist ja ein Streit zwischen zwei verliebten Leuten, ist ja immer viel, viel schmerzhafter als irgendwie ein Streit zwischen zwei Kollegen oder sowas.
Aber auch nicht nur der Aspekt des Streites, finde ich.
Ja, aber das Vermissen.
Ganz starke Liebe, die Trennung.
Ja, die Trennung, natürlich.
Geht ja Moment, gleich ja, mit Schmerz anher.
Das wäre der nächste, den ich, wollte ich gerade sagen, das wäre der nächste, den ich gesagt habe, ja, aber auch, ne, also Streit, Eifersucht, Vermissen, ja, so, Trennung natürlich, also, das ist, da ist ja, und bei der Trennung merkst du ja dann plötzlich, wie Liebe und Hass dann ganz, ganz nah beieinander sind, weil du so viel Emotionen für jemanden hast, dass es sich dann irgendwie in Negative umwandelt und all das. Das sind ja alles Aspekte von Liebe und Lust und Emotionen irgendwie so. Und das finde ich total spannend, dass das streng genommen bei Raya gar nicht auftaucht. Bei Leftan kannst du sogar platzieren. Weil da passt dann irgendwie alles, dieser ganze Emotionen raus. Streng genommen kannst du da sogar dann den Satoria-Mythos mit reinnehmen, ne? Irgendwas ist da passiert. Es gab zu viel Liebe, es gab zu viel irgendwas Leidenschaft, zwei Partner haben sich gegenseitig verbrannt, und haben sich gegenseitig wehgetan, indem es irgendwie geknallt hat.
Mhm.
Was auch immer da genau passiert ist. Ob mit Gewalt oder ohne, aber es ist irgendwie richtig in die Brüche gegangen, so. Und das anzuerkennen, da ist eine Lücke da, auf jeden Fall, für diesen Kult. Der kann das adressieren irgendwie, kann da Antworten finden. Was machst du daraus?
Ich fand auch so die Parallelen zum Satuaria-Kult, also zu den Hexen, ist halt wahrscheinlich auch historisch, also DSA-intern historisch, dann auch gegeben, weswegen dann hier auch so auf diese Männlichkeit wieder so der Fokus gelegt wird, weil man hat bei den Hexen halt dieses weiblich exklusiv, also nicht komplett exklusive, sondern
aber fast, ne?
Fast, ja. Aber genau so ist es halt bei Leftan.
Bei Leftan
auch, nur halt andersrum. Und
exklusiv männlich, fast.
Ja.
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 Und man hat diese beiden Aspekte der emotionalen Reaktion, einmal die weibliche emotionale Reaktion, einmal die männliche emotionale Reaktion, also einmal dieses
das Yin und Yang.
Hysterische, also in den klassischen Rollen der dann gedachte, weibliche hysterische aus der Haut fahren der Frau und auf der anderen Seite dieses männlicher aus der Haut fahren wäre dann der Umschwung in das körperlich Gewalttätige. Ne?
Ja, wobei ich kurz zumindest erwähnen möchte, dass ja die Idee der Hysterie eine von Männern erfundene Zuschreibung ist.
Deswegen sagte ich klassisch. Deswegen sagte ich klassisch. Aber das sind wahrscheinlich, kommt ja aus den 80er, 90er Jahren. Ne? Da ist es doch irgendwie.
Ja, aber eins muss man sagen, wenn meine Tochter kreischt, dann tut mir das mehr in den Ohren weh, als wenn mein Sohn kreischt. Ja, also wenn eine Frau kreischt und schreit, Töne, dann hat das eine ganz andere Frequenz als die meisten männlichen Stimmen, es gibt immer Ausnahmen, natürlich, aber es ist ja dann doch
ja, aber das meinte
eine ganze
ich ja, ne?
Tonleiter das, tiefer.
Die, die Tochter kreischt so, um die Emotionen rauszulassen und der Junge würde vielleicht so schubsen.
Ja, wobei ich auch da wieder, also ne, da sind wir wieder am Anfang unserer Diskussion der
genau,
Folge.
Da schließt sich der Kreis.
Viel davon, und ich finde das eine nach wie vor offene Frage, wie viel davon haben wir uns auch kulturell antrainiert, weil natürlich auch Jungs Rollenmuster übernehmen von dem, was sie sehen. Und als Vater einer Tochter habe ich sehr, sehr stark gemerkt, wie Kinder schon von frühester Kindheit an geprägt werden durch ihre Umwelt, durch bestimmte Dinge, die sie sehen und durch Dinge, die sie in Büchern lesen und so. Also ich finde die Frage nach wie vor sehr spannend und sehr offen, was genau, weil natürlich, ja klar, gibt es Unterschiede zwischen Geschlechtern. Das ja. ist, sicherlich gibt es Unterschiede. Ich glaube aber nach wie vor, dass sie anders sind, als wir glauben und nicht alles, was wir als Unterschiede definieren.
Wobei, ich habe es tatsächlich auch sogar zweimal in meinem Leben komplett unterschiedlich erfahren und gesehen. Jetzt möchte ich nicht zu sehr meine Kinder hier in den Fokus rücken, aber ich gehe mal so ein bisschen auf weitere Familie. Also mein Cousin, meine Cousine, die beide Geschwister waren, da war es definitiv ein Matriarchat, wenn man die Geschwister sich angeguckt hat. Denn sie hat gebissen und geschlagen und er hat dann eher gekreischt. Und
es ist ja auch im Endeffekt egal, wo diese Vorstellung jetzt, also jetzt für den inneraventurischen Konnotationsding, ist es ja egal, wo das jetzt herkommt, aber es ist nun mal da, ne? Und ja. man geht da jetzt auch irgendwie, man hat ja jetzt dann nicht den Weg gewählt zu sagen, wir brechen das jetzt komplett auf, diese traditionellen Vorstellungen, sondern wir geben dem einen Deuweit nach, ohne. Und das finde ich halt auch wieder ganz gut gemacht an dem Vademekum, ohne die Tür komplett zuzuschlagen für andere Interpretationen.
Ja.
Und hier muss ich ja, ich habe halt auch ein paar Kritiken gelesen, die sich das Vademekum hat nun gefallen lassen muss. Wenn man ein bisschen an der Oberfläche kratzt und dann ist man sehr, sehr schnell abgelenkt von diesem Phallus-Fokus und von dem Penisgerufe, was leider sehr, sehr, also meiner Meinung nach leider ziemlich sehr prominent auch auftaucht.
Es fällt aber einem natürlich auch immer etwas mehr auf, wenn man diverse Begriffe und auch derbe Begriffe für Geschlechtsorgane irgendwo liest. Ja, weil es auch
ungewöhnlicher ist.
Na, genau, das ist jetzt nicht im alltäglichen Gebrauch das normalerweise.
Leider, ne? So ein bisschen diese Fenster und Tore, die man öffnet. So, das wäre meine Kritik am Vademekum, dass man durch diese derbe Sprache einigen Leuten vielleicht verbaut hat, die Tür zu sehen, die das aufstößt.
Aber sie sind da, denn nebst, also ich habe das ja nochmal kontra gelesen, sozusagen, absichtlich diese Kritik, na, oder diesen Kritikpunkt und nebst dem Penis taucht noch ein Bauch, also viele andere Begriffe türmen sich drum herum. Und ja. Je nachdem, mit welchem Fokus oder mit welchem Zugang zu Geschlechtsorganen, Sexualität und den Begrifflichkeiten man, ich sag mal, umgeht, wie man damit umgeht, entsprechend fällt es einem auf oder nicht auf. Na, also ich habe mich zum Beispiel früher auch mal gefragt, wie gehe ich jetzt damit um? Wie rede ich meinen Kindern gegenüber? Spreche ich von der Vagina und dem Penis oder spreche ich von der Pi und dem Pi-Mann? Ja, das war früher bei uns tatsächlich so ein bisschen mehr Pi-Mann und alles so ein bisschen süßer, weil es nicht anders ging. So mit meiner Kleinen kam die an, das ist Vagina und du erzählst. Ich dachte mir, okay, gehen wir ganz neutral um und völligst, also ja. Wirklich so ganz ohne Wertung. Ne?
Ja, und womöglich kommt ja auch da nochmal hinzu und vielleicht zeigt sich auch das da nochmal, dass dann eben das Vademekum von 3 Leuten geschrieben worden ist. Ja, also dass natürlich da manchmal auch ein Kapitel hinter dem nächsten steht und natürlich haben wir sind das alles auch zu dritt durchgegangen, haben das redigiert, haben gegenseitig uns Dinge reingeschrieben und so, aber das war ja auch oft dann noch nochmal eine inhaltliche Arbeit zum Beispiel. Und mag natürlich auch sein, dass wir dann nicht drauf geschaut haben, ob dann gewisse, oh Gott, hier ist nochmal, oh, wir hatten doch gerade irgendwie eine sexualisierte Szene. Übrigens merkt man das auch allein daran, an den unterschiedlichen Begriffen, an den unterschiedlichen Phallusbegriffen. Ich glaube, wir hatten alle auch unseren eigenen Liebling für, wie wir derbe schreiben. Also das hat Vorteile und Nachteile. so ein Buch zu mehreren zu schreiben. Natürlich ist so ein Buch...
Und sich versucht vielleicht auch so ein bisschen gegenseitig zu überbieten in der
Tollheit des... Nein, glaube ich nicht. Das glaube ich tatsächlich nicht. Und diese eine Rezension, die er anspricht, mir hat die sehr weh getan, ehrlich gesagt, als Schreiber, weil, ne, weil sie eben aussagt, das Buch sei so einfältig und würde nur irgendwie Penis haben und da sei eine Chance verpasst worden, mehr Aspekte zu reinzupacken. Und ich sage halt, das war der eigentliche Sinn dieses Buches. Und das ist, überall liegen diese Spielzeuge rum mit ganz vielen Aspekten. Aber wie du selbst sagst, Quali, klar, am Ende entscheidet nicht der Autor, wie man ein Buch liest, sondern der Leser entscheidet auch ein bisschen, was er daraus liest. Und wenn das so ist und wenn das bei einigen Leuten so ist, dass sie da sich dermaßen haben ablenken lassen davon, dass sie dann die Vielheit, die wir, glaube ich, da untergebracht haben, nicht gesehen haben, dann, klar, müssen wir uns das auch ankreiden, ja.
Dieser Kritikpunkt und dass es diese Einseitigkeit ist, die hat mich dazu veranlasst, das aus einem ganz anderen Aspekt zu lesen und tatsächlich einen anderen Blick drauf zu werfen und mich nicht von diesen Begriffen abzulenken und absichtlich meinen Blick auf die anderen Begrifflichkeiten, die da drinne kommen und die Aspekte und die verschiedenen Kulte und die verschiedenen Ansichten und die verschiedenen Begrifflichkeiten nicht nur für den Penis zu sehen, sondern für die verschiedenen, die anderen Dinge, wo ich plötzlich meinen Blick dahin gewendet habe. Ja, ein Mann mit einem dicken Bauch in einer Tunika kann ja auch Begriff für Männlichkeit, je nachdem, wo ich bin, gerade mit dem Weinglas in der Hand oder so ja. sein und stehen, hat mich das tatsächlich anders lesen lassen und ich sehe es definitiv nicht, wie es in der Kritik ist, sondern dann nach einem anderen Lesen anders.
Ja. Also ich bin jedem Rezensenten dankbar, dass sie überhaupt Kritiken schreiben. Ne, das gibt's ja gar nicht mehr so viel. Das ist ja auch Riesenarbeit. Und am Ende, ich habe das ja auch bei meinem Roman erlebt, Geschmäcker sind ja nun mal auch verschieden. Das ist ja nun einmal so. Und du kannst doch nicht alle bedienen. Das ist halt insofern tatsächlich ein bisschen schade, weil es gibt gar nicht mehr so viele Rezensenten, die sich Mühe machen, lange ausführliche Kritiken zu schreiben. Dadurch wiegen manche eben dann auch stärker, wenn sie da sind und sozusagen das Gefühl als Autor, ich hatte was Bestimmtes vor und gerade das wird dann kritisiert als, nee, das ist nicht da, das ist natürlich einfach schmerzhaft, das ist halt so.
Du hast ja gerade schon erwähnt, wie das der Grundgedanke bei dir ja auch war, wie schafft es dieser Kult, Anhänger zu
genau.
sich zu scharen, und ich finde diese Idee habt ihr beim Schreiben des Vadimekums ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich glaube, sein Geschlechtsteil wild durch die Gegend wirbelnde Leftern-Anhänger, der da auf den Dorfplatz kommt, ich weiß nicht, ob der so viel Anhänger um sich schart. Also.
Ja, weiß ich nicht. Das liegt zum Teil, glaube ich, auch am Aufbau. Also ja. Die Vadimekums, und es wurde uns ja gesagt, wir dürfen ja die Plurals bilden, wie wir wollen, weil es ist kein Latein, sondern es ist Prosperano, also dürfen wir Vademecums sagen, haben ja eine bestimmte Struktur, die sie erfüllen haben, ne, mit den Aspekten und den Glaubenssätzen und dann den...
Indem man die Regeln lefternmäßig gebrochen.
Hätten wir mal die Regeln definitiv gemacht, das ist richtig. Nein, aber ich, aus meiner Sicht haben wir gerade versucht, gewisse Aspekte immer wieder in verschiedenen Kapiteln noch anklingen zu lassen. Und zwar gerade auch über die Brücke, ne? Also bei den herausragenden Lefthahn-Geweihten oder was, habe ich diesen einen, der Tartanhauser untergebracht, der in Gareth irgendwie so eine Kommune gegründet hat, wo er hässliche Leute und Ausgestoßene versammelt. Auch das finde ich einen total spannenden Aspekt. Also Lefthahn als Gott, als Halbgott, ne? Also als, das hattest du vorhin erwähnt mit dieser Sache Halbdämon oder sowas, also ja, als Gott, der viel, viel näher dran ist vielleicht auch, weil sein Vater möglicherweise ein Mensch war oder seine Mutter, wie man auch immer es sieht, oder beides, und der ein Halbgott ist und der hässlich ist und der sich deshalb und der einen vielleicht gesündigt hat oder so und der deswegen viel, viel näher an diesem Menschsein dran ist, an dem, was normalerweise Menschen und Göttern unterscheidet. Götter sind ja eigentlich immer sehr, sehr pur und sehr, sehr rein und vertreten ihre Aspekte 100% und Menschen kommen da immer nicht dran und strecken sich und versuchen, die Gebote zu erfüllen und schaffen es nicht. Und Lefthahn ist aber jemand, der hat dafür Verständnis, so, weil es ihm als Gott möglicherweise ähnlich geht. Und wenn Lefthahn nicht, weil wir wissen ja auch nicht, was Lefthahn denkt, dann zumindest seine Geweihten. Und, also auch darüber, glaube ich, gibt es gibt es Fährten, die wir gelegt haben. Und ja, es mag sein, dass das alles ein bisschen zu assoziativ und zu versteckt war, aber es ist definitiv drin, wenn man diesem Buch die Chance gibt, es aufmerksam zu lesen.
Ja, eben als Gottheit auch der Ausgestoßenen, die eben auch Fehler begehen oder begangen haben, ne? Als ich würde es fast schon als Gott einer neuen Chance bezeichnen. Ja. Na?
Ja, da sind wir wieder bei dem fast am dämonischen ran, ne, und an diesem in Versuchung.
Ich sag ja, die verpasst die Chance.
Ja, und das, auch das wiederum ist, glaube ich, ein Aspekt, den manche anderen 12 Götter gar nicht so gut. Also wer kümmert sich denn um die wirklich Ausgestoßenen und die schon mal gefrevelt haben und so? Sehr viele andere Götter hätten da ganz schön starke Regeln und Auflagen dafür, um sich um dich zu kümmern. Vielleicht würde die Travia-Kirche sich kümmern, weil sie sagt, Gastfreundschaft ist wichtig.
Ein leftanischer Ritterorden, der Paktierer aus ihrem Pakt herausreißt.
So, aber ja, all das kannst du machen jetzt. Kannst du machen jetzt.
Ja,
und vor allen Dingen, dass das Schöne ist.
Wäre vorher gar nicht denkbar gewesen wahrscheinlich, ne?
Das Schöne ist, dass sozusagen das Vademecum selbst nochmals dadurch zum Vehikel wird, weil das Vademecum ja sagt, da ist ein Lefthangeweihter losgezogen, der ist selbst erwacht worden, der ist vom Gott angesprochen worden und der zieht jetzt los durch das Land und sucht andere Kulte auf und spricht mit denen und spread the word und trägt allein dadurch schon mal dazu bei, dass vielleicht auch so ein bisschen mehr was entsteht. Das heißt, mit diesem Vademecum hast du das Ingame-Tool zu sagen und mit dem Sternenfall auch und der Tatsache, dass es Karma gibt und so weiter, dass diese Kulte jetzt, du darfst die jetzt überall setzen. Du kannst das machen. Die werden nicht groß sein, die werden nicht groß werden. Also es ist nicht geplant, dass jetzt Leftan da irgendwie in naher Zukunft Raya ablöst. Wissens,
aber der leftanische Ritterorden als Konkurrenz zu Praios, die das anders angehen, finde ich gerade mega spannend.
Und die Frage ist auch, wer ist erfolgreicher, ne? Ja.
Aber du hast unter anderem gerade, was Aranien angeht, hast du eine Ausprägung, die eben, weil da Leftan auch stark in den Schmutz gezogen worden ist, und in seinem Namen ja dämonische Dinge gemacht worden sind, die Belkele sind, hast du da auch sehr, sehr aggressive Gewalt, die da sagen, wir müssen uns da auch abgrenzen und schützen, weil wenn wir das zu sehr laufen lassen, dann schaden wir uns da einfach nur selbst. Das kann auch nicht im Sinne eines Ordens sein, dass wir da das zulassen. Und deswegen kannst du da auch tatsächlich richtige Kämpfer spielen, die dann rumziehen noch und gegen Belkelel und oronische Anhänger wüten. Interessanterweise hast du ja sogar einige Liturgien, die relativ stark mit so Stärke und Macht und Kampf. Du hast ja eine Liturgie, wo du dich in einen über 3 Meter großen Widder irgendwie verwandeln kannst. Sowas so. Das hat schon gewisse Kampfaspekte, ja.
Umgekehrt, aber vielleicht nicht so krass wie Praios, der straft, sondern als eben Leftan, der die Hand reicht.
Ich hol dich da raus.
Um eine neue Chance zu geben.
Auch
ne?
Das natürlich, klar, natürlich. Ja, selbstverständlich. Auch das, ja.
Ist denn dieser Autor, der halt im Vademecum immer wieder auftaucht mit seinen Texten, der Krios, ist das so, wer hat den von euch dreien erfunden? Oder?
Ich glaube, ich hatte ihn erfunden, wenn ich mich recht entsinne.
Also der wirkt auf mich auch wie so, also wenn ich jetzt mal so Revue passieren lasse, mit dem, was wir jetzt alles so besprochen haben, wirkt der jetzt auch auf mich im Nachgang so fast schon wie so ein Kirchenstifter. Ja. Also klar, es ist noch ein Halbgott und bla bla bla, haben wir alles schon geklärt so, aber jemand, der herumreist, du sagtest gerade, zu den Kulten hingeht und mit denen spricht und vielleicht auch aufschreibt, was die sagen, und jemand, der sammelt und so und ne, vielleicht ganz ganz hesinianisch oder ne,
das war die
Wissen
Idee, genau,
aufsammelt,
das war die Idee, weil idealerweise
das ist der erste Schritt einer Kirchgründung,
das ist zumindest als Samen gelegt, das war die Idee. Du brauchst ja als Vademecum-Schreiber irgendjemanden, der einen Grund hat, so ein Buch zu schreiben, und das erschien mir sehr logisch und sehr plausibel, das mit dieser Figur zu verknüpfen. Ich habe sie tatsächlich sogar schon mal auftauchen lassen in dem Abenteuer, das vermutlich kaum jemand spielen wird, weil es leider so viele Produktions- und Schwierigkeiten hat, nämlich in der Raya-Kampagne.
Solo-Abenteuer?
Nein, in der Raya-Kampagne, Gabe der Göttin, wo du mit der Geliebten der Göttin durch an alle Raya-Orte wanderst, um da die heiligen Gegenstände einzusammeln und die Reliquien und so weiter und so. Und da gibt es eine Station in Lohwangen und da gibt es einen Leftan-Kult im Hinterland. Und da tauchen zum einen Leftan-Geweihte auf und da gibt es einen richtig schönen theologischen Streit, kann man ausspielen dann zwischen, weil die Helden reisen ja im Gefolge der Raya, also aber die müssen dann quasi mit Leftan-Geweihten oder können das ausdiskutieren. Und da taucht Krios sogar auf, ist zufälligerweise da gerade in der Gegend und besucht da diesen einen Kult in Lohwangen. Da taucht er also zumindest einmal auf. Leider, wie gesagt, das Abenteuer hatte diverse Produktionsschwierigkeiten. Es wurde ja anschließend nochmal nachgeliefert mit einem extra kleinen Band, wo nochmal Dinge nachgereicht worden sind und so. Es ist, glaube ich, zu Recht nicht eines, was gerade sehr, sehr weit gespielt und besprochen wird. Aber
wenn man die Lust bekommen hat, diesen Konflikt oder diese theologische Spannung dazwischen so auszuspielen, ist das ja vielleicht den Aufhänger ja wert.
Oder wenn man es eh irgendwie im Crowdfunding damals bekommen hat oder irgendwas oder aus anderen Gründen sich bestellt hat und im Schrank stehen hat und reingeschaut
hat. Und jetzt gar nicht auf dem Schirm hat.
Und gar nicht gemerkt hatte, dass es dieses Kapitel gibt. Man kann dieses Kapitel auch problemlos
für sich
spielen tatsächlich.
Irgendwo in eine andere Kampagne verwurschteln.
Ja, also das Abenteuer an sich funktioniert problemlos auch außerhalb von dieser Kampagne. Das ist gar kein Problem.
Ja, damit haben wir ja direkten Spielbezug.
Du bist auf stumm, Corley. Kann das sein? Du sagst und ich höre dich nicht.
Eine Spielempfehlung, wollte ich gerade sagen. Ja. Jetzt haben wir auch schon wieder über eine Stunde gequatscht. Mhm. Ganz viel zum Vademekum und zum Kult noch irgendwie. Hast du noch irgendwie was du unbedingt noch loswerden willst?
Nee, ich glaube, die wichtigen, ja, vielleicht noch ein bisschen was zu diesem letzten Kapitel. Das ist ja auch immer zu Recht sehr, sehr wichtig in den Vademekums, dieses wie spiele ich einen Geweihten? Das ist tatsächlich auch von mir in dem Fall und da, führe ich halt auch nochmal aus, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, also natürlich darfst du deinen Leftan-Geweihten als Problembolzen spielen und all das, aber wenn du die Möglichkeit haben möchtest, ihn gruppensozialverträglich zu spielen, dann gibt's da einfach ein paar Ideen. Ich meine, ich denke, wir haben da auch sicherlich ein paar angerissen schon im Lauf der Diskussion.
Ich habe in unserer Raja-Folge mit Fuchsia und Atta schon besprochen, ob denn ein Raja-Geweihter in einer Heldengruppe nicht so ein Snowflake ist. Also so ein Sonderling-Charakter, wo man halt als Spielleiter besonders drauf achten muss, ob die Motivation stimmt, ob der Charakter genau auch zur Gruppe passt und so weiter.
Ja.
Würdest du sagen, so ein Left-Hand-Geweihter ist auf jeden Fall so ein Snowflake-Charakter, wo der Spielleiter immer so einen Daumen noch draufhalten muss und wo man auf jeden Fall ganz viel mit den Spielern irgendwie noch kommunizieren muss? Oder ist das so ein Charakter, wo du sagst, den kann man eigentlich so durchwinken, der passt in jede Heldengruppe?
Das kommt halt darauf an, wie du ihn ausgestaltest. Ne? Also du hast mit dem Vademekum auf jeden Fall ganz viele Ideen, wie du ihn so spielen kannst, dass er gruppenverträglich ist und eine Motivation hat, auf Abenteuer auszugehen. Also,
Oder zumindest wird,
ja. Ne? Also dein Glück zu finden ist ja eine wunderbare Motivation, auf ein Abenteuer auszuziehen. Mysterien von Leftan zu ergründen ist eine Motivation. Vielleicht auch über die Stränge geschlagen zu haben und gerade irgendwo auf der Flucht zu sein und dann auf der Flucht mal auf den Gedanken zu kommen, vielleicht muss ich mein Leben ändern oder so, ist auch eine Motivation. Also es gibt genug Dinge, die du machen kannst, Insofern möglich ist das, und ob das dann so ausgespielt wird, ist, glaube ich, genau dieselbe Frage, wie wird der Schelm oder der Fixgeweihte oder der Dämonenbeschwörer sinnvoll ausgespielt oder eben nicht. So, das bleibt dann aber auch jedem überlassen, aber dann musst du halt schauen, wie du
ich glaube, machst. Eine Snowflake ist es auf jeden Fall, wenn man als Spieler dran geht mit so ein bisschen diesem schelmischen Aspekt und keine Perspektive oder Entwicklung sich vorstellen oder annehmen kann, wenn sie einem geboten wird. Ne? Also nicht jeder Spieler geht ja ein Spiel mit einer Charakterentwicklung in petto oder im Koffer oder in Planung. Aber für mich gehört auf jeden Fall ein Charakterveränderung, Entwicklung zum Rollenspiel dazu. Passiert das nicht, ja, dann habe ich vielleicht ein Abenteuer gespielt. Gut, vielleicht habe ich etwas anderes in der Welt verändert. Ist ja auch in Ordnung, ist ja auch okay. Aber gerade bei den problematischeren Charakteren, Schelm, Fex, Schurke, die etwas Leftern, also gerade alles, was so ein bisschen mehr in dieser Grauzone ist, es sei denn, ich spiele sowieso nur in der Grauzone, ne? Also ja, spiele ich mit einer Gruppe mit Belkel-Anhängern, ja, da kann ich mich ja auch ganz anders verhalten.
Schauen, ne? Ja, aber selbst dann musst du irgendwie schauen, dass du zumindest innerhalb der Gruppe so Sozialkohäsion irgendwie hinkriegst.
Genau.
Also man sollte wenn ihr jetzt voll Bock habt, Leftan-Jünger zu spielen und ihr zieht jetzt los und überzeugt und wollt euren Spielleiter oder eure Spielleiterin überzeugen, jetzt einen Charakter-Switch zu Leftans-Jünger zu machen, solltet ihr also auf jeden Fall, wenn ihr auch die Grundsätze des Kultes ja auch ernst nehmt, die ja nun sehr, sehr hedonistisch und egozentrisch auch sind, haben wir ja herausgearbeitet, solltet ihr auf jeden Fall schauen, wie euer Charakter denn damit umgeht, dass er in der Gruppe funktionieren muss.
Ja.
Also das ist die Vorüberlegung, die ihr, glaube ich, bei jedem Leftan-Geweihten mitdenken müsst. Und wenn ihr jemand seid, der sagt, ach, ich spiele dann einfach total egoistisch und bespringe alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist und keine Ahnung, ist mir auch scheißegal, kann man das machen, aber ihr werdet, glaube ich, nicht lange in eurer Gruppe spielen dann.
Oder sagen wir es mal so, zumindest sollte man dann einen ganz besonderen Blick auf die Gruppe haben, welche Auswirkungen das hat und wie die Gruppe das annimmt und wie das Ganze sich im Spiel entwickelt. Es kann ja auch sein, dass es Gruppen gibt, die das mega geil finden, weil sie das gerade als Aufhänger für ihr ganzes anderes Rollenspiel und Konfliktpotenzial nutzen oder so. Also ich möchte ja gar nicht abstreiten, dass es durchaus auch cool sein kann, aber ich glaube, man muss da einfach einen sehr reflektierenden Blick haben in dem Moment, um zu gucken, was passiert in meinem Umfeld. Das heißt, wenn man diesen egoistischen, hedonistischen Blick spielt, sollte man selbst vielleicht nicht da rein verfallen, sondern von außen einfach als Spieler out of character die Gruppe und die Spieldynamik einfach mal betrachten. Ne?
Ja, genau. Klar, das ist natürlich die eine Sache. Du kannst bewusst sagen, ich spiele Charaktere, die eindeutig Schwächen haben und spiele auch damit und dass die da auch bewusst reinfallen. Das muss aber auch dann Gruppe und Spieler da dann wollen und können, damit umzugehen. Und dann musst du auch trotzdem auch ein bisschen trennen und sagen, okay, das ist jetzt gerade ein Fehler, eine Verfehlung, eine Schwäche, die setze ich ein, weil sie das Spiel voranbringt irgendwie und weil sie coole neue Wege eröffnet. Oder vielleicht ist das gerade eine Schwäche, die Sachen blockiert. Oder du hast die andere Möglichkeit und sagst, okay, der hat oberflächlich da und da Schwächen, er hat aber auch Stärken, die ich einsetzen kann. Also quasi wie Frederik der Mäuserich, ne? Der, ja. wo die Mäuse Vorräte sammeln.
Genau, ja.
Er sammelt Sonnenstrahlen und Farben und die sagen, hier, was willst du mit Sonnenstrahlen und Farben? Aber dann rettet er sie durch den Winter, weil er ihnen Poesie erzählt. So, und das kann der Left-Hand-Geweihte sein, theoretisch, ja. Also das könnte genau. Er sein. Er kann auch Poesie erzählen. So.
An Frederik musste ich denken, als die Geschichte vorhin fiel mit. Bereite dich auf den Winter vor. Da musste ich direkt an Frederik denken, ja.
Welche Abenteueransätze würdest du auch von Spielleiterseite her wählen, wenn der Spielleiter bei uns zuhört hier und sagt dann, boah, Left Hand ist eigentlich voll das spannende Thema. Welchen Ansatz würdest du empfehlen, irgendwie, wo man hinterhergehen sollte für so Plot-Aufhänger, ich schicke meine Gruppe jetzt mal auf die Spur von Leftan?
Boah, ich weiß nicht. Also ich würde mal einen Schritt zurückgehen und erst mal sagen, was ich mir wünschen würde als Autor, der jetzt 2 Stunden, 3 Stunden über Leftan geredet hat und erzählt hat, was da alles drinsteckt. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass mehr facettenreiche, verschiedenartige Leftan-Anhänger überhaupt mal auftauchen als NSC. So, dass die ein bisschen die Welt bevölkern, dass man da ein bisschen reingreift. Und das allein könnte schon wohlgemerkt für manche Gruppen ein wunderschöner, abendfüllender, kleiner Nebenplot sein, wenn da so ein Typ auftaucht und du denkst, aha, Leftan, ja, kenne ich, das ist der Trunkenbold, und dann fängt er an, dir was vom Hedonismus und vom Glück und von weiß ich nicht was zu erzählen. So könnte man, glaube ich, Spaß haben mit. Sicherlich die Sache mit da taucht ein Leftan-Kult irgendwo auf. Und irgendeine aktuell eingesessene Kirche hat ein Problem mit und weiß nicht, wie sie damit umgehen soll, weil plötzlich ein Haufen Trunkenbolde sich in philosophierende und aber obrigkeitsrebellierende, hinterfragende Kultisten verwandeln, weil da jemand vorbeigekommen ist und plötzlich die richtigen Worte findet, und dann da kann man sicherlich eine ganze Menge mitmachen, wenn man an sowas Spaß hat. Da hast du Kirchenstreit, so, ne? Oder vielleicht knallst dann da richtig. Oder vielleicht werden die auch vertrieben dann und suchen sich irgendwo was anderes. Oder
die Gruppe Schmarotzer, die dann vielleicht doch keine Schmarotzer sind.
Genau, ja.
Die aber erstmal so wirken, ne? Das kann ja auch ganz, ganz, ganz interessant sein.
Mir kam eben beim so Erzählen, als ihr noch drüber gesprochen habt, über das Glück finden, kam mir so die Geschichte von Tim Thaler so ein bisschen in den Kopf. So dieser Charakter, der unendlich viel Glück hat, aber sein Lächeln dafür verkauft hat. Irgendwie sowas als Plot vielleicht nachzuspielen mit Leftan Geweihten oder so. Gar nicht, finde ich vielleicht auch ganz reizvoll so. Jemand, der dann halt eben seine Grenze ausgetestet hat und dann eben schon ganz krass so mit der Konsequenz leben muss, dass er nicht mehr lächeln kann. Ne?
Ja, wobei ihm ja irgendwas passiert sein muss dann, ne?
Ja, kann ja sein.
Ja, ja.
Also wir sind ja immer noch in einem Kontinent, wo Magie und Karma,
das ist richtig,
und alles.
Ja.
Genau. Aber was ich schön finde, ist, man kann verschiedene unterschiedliche Aspekte ausspielen, ohne direkt auf Sex und Orgie zu gehen. Ich bin zum Beispiel ein Spielertyp. Ich, Sexualität, Sex und all die Dinge sind für mich kein Tabuthema im Rollenspiel. Ich bin aber nicht ein Typ, der das gerne in Gruppen ausspielt. Also in Character dann irgendwelche Orgien auszuspielen, wäre für mich halt so ein...
Es ist meistens...
Ja, ich könnte mir das höchstens nur in einer ganz sehr beengten Gruppe vorstellen, aber in einer normalen Rollenspielgruppe wäre das jetzt nicht ein Thema, weil es für mich schwierig wäre, weil es einfach zu viele Aspekte gibt, wo es in die Lächerlichkeit oder in...
Es ist auch vor allem meistens nicht sehr plotfördernd irgendwie. Also
genau.
Es ist halt nicht das Klassische, wo du sagst, daraus entwickeln sich jetzt Dinge.
Genau. Und ich glaube, da muss man aufpassen, wenn man doch mehr den sage ich mal, sexuellen Aspekt bei dem Leftan Geweihten haben möchte, aber die Gruppe das gar nicht spielen will, dann kommt man gar nicht so als Rollenspieler in Charakter. Genau. Dann kommt man da gar nicht zu spielen. Und dann muss man halt sich vorher überlegen, welche Aspekte spiele ich aus. Denn wenn wir bei dieser Phallusmännlichkeit sind, wenn da einer nur daherkommt und mit seinem Ding da rumspringt, ja, die Gruppe das aber gar nicht will, dann kommt man da nicht weit. Ne?
Ja, aber ich glaube, auch da gibt es ja Möglichkeiten, das anzudeuten oder reinzubringen, ohne dass du es ausspielen musst, ehrlich gesagt.
Ja, aber ich glaube, als Spieler brauchst du dann einfach mehr Aspekte, weil wenn du das nur als Aspekt hast,
natürlich,
hast du dann ja nicht mehr viel zum Spielen, wenn die Gruppe das nicht ausspielen will.
Ja.
Ne?
Und vor allen Dingen, das muss vorher auf den Tisch kommen mit, also OT, ne, mit euren Mitspielenden.
Genau.
Weil es bringt euch nichts, wenn ihr voll den Bock habt, auf diesen, den schwengelschwingenden Trunkenbold zu spielen, und an eurem Tisch sitzen aber alles verklemmte Leute, die damit nichts anfangen können, dann tut ihr denen wahrscheinlich noch weh damit, ne?
Ja, und vor allem Triggergrenzen in den Bereichen dann auch ansprechen, ja, ne? Durchaus.
Was übrigens tatsächlich ein absolut großartiges Abenteuer ist, falls man im Bereich Sexualität spielen will, also ohne Sexualität zu spielen, ist Namenlose Nacht. Hm. Also absolut fantastisch großartig gestricktes Detektiv-Plot-Abenteuer, das halt auf einer Orgie spielt. Also und auch da wieder, du musst die Orgie nicht ausspielen, kannst alle möglichen, es ist halt nur der Background. Aber wirklich wunderschön viel, es passiert sehr, sehr viel, es hat sogar Metaplot-Relevanz und es passiert eigentlich fast zu viel für eine Nacht und sehr viele verschiedene Player und du kannst ganz viel entdecken und es ist.
Ja, es ist ein komplexes Abenteuer,
ja,
und alle Punkte auszuspielen ist erfordert. Aber man kann ja auch einfach Teile davon nehmen. Also
halten wir fest, wir versuchen alle in Zukunft Leftan ein bisschen positiver darzustellen, ja. Wir suchen das Licht in dieser grauen Gestalt ein bisschen mehr scheinen zu lassen und die Schatten kehren wir mal, die haben jetzt genug Platz gehabt, die Schatten, dieses Charakters, finde ich. Die haben jetzt 30 Jahre lang waren die Schatten da, jetzt können wir mal ein bisschen auf das Licht gucken, finde ich.
Facettenreicher, würde ich einfach sagen.
Genau.
Facettenreicher wäre der Punkt. Also so, ja. Das fände ich schön. Und es darf die anderen nach wie vor geben, wird es ja auch geben. Das ist, ich glaube, das gehört ja auch dazu. Das macht facettenreicher auch aus. Es wäre ja wirklich auch schade, wenn jetzt da der Left-Hand-Kult zum Philosophenkult werden würde. Das ist ja dann auch nicht der Sinn der Sache. Aber du kannst.
Keine Hesindekirche.
Genau.
Schwarze und graue Schafe gehören in eine Herde, ja, ebenso wie die Weißen.
Ja. Ja. Und die Leithammel und die.
Wunderschönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, David, dass du mit uns über die Sache gesprochen hast. Und,
sehr gerne. Also vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich glaube auch aus nachvollziehbaren Gründen, es gibt eine ganze Menge an Podcast-Projekten oder anderen Projekten, die sich Sachen widmen. Ich glaube, es wurde noch nie wirklich ausführlich über Left Hand gesprochen. Und bin sehr froh, dass wir das mal eruieren konnten und dass ich auch ein bisschen plaudern konnte.
Wir danken dir, dass du ja dir die Zeit genommen hast und auch ja wirklich Mühe investiert hast. Allein bei uns Struktur reinzubringen ist ja
vergebens.
Fast vergebens, aber ich glaube, es hat tatsächlich doch. Wir haben einiges angesprochen, sicherlich nicht alles. Da könnte man sicherlich noch mehr philosophieren und abschweifen. Irgendwann wiederholt man sich natürlich. Aber
exakt. Und jeder Autor weiß auch, manchmal muss auch mal gut sein. Man kann immer noch mehr schreiben und manchmal ist weniger
auch. Das ist ja
mehr.
Das Schöne an unserer Online-Community, ne? Also wenn ihr da draußen jetzt denkt, boah, jetzt haben wir hier den Autor schon gehabt und der hat immer noch den wichtigsten Aspekt von Left Hand vergessen.
Ja.
Ihr Deppen da draußen von neulichen Aventurien, ihr könnt es nicht, dann schreibt es doch bei YouTube oder schreibt mir eine E-Mail oder so. Dann lade ich euch ein und dann machen wir nochmal eine 1b-Folge, wo wir das nochmal rauskehren können. Oder wir lassen es einfach in den Kommentaren stehen, wenn es dann keine Folge hergibt.
Ja, wir kehren es unter den Teppich.
Aber es soll nicht in den Schatten bleiben, euer Aspekt, den wir vergessen haben.
Genau. Dazu an der Stelle erwähnt, wir lesen tatsächlich jeden Kommentar von euch. Der Koali stellt wunderbar alle neuen Kommentare, weil er natürlich die Benachrichtigungen bekommt oder die E-Mails bekommt, stellt er in seinem Discord auf einem eigenen Kanal dazu zur Verfügung, sodass wir das immer und jedes Mal alles nachlesen und nachsehen können und eure Kommentare nicht ungesehen bleiben. Und wir freuen uns auch über jeden Kommentar.
Jo, außer solche Kommentare wie erster.
Ja, oder bis auf die Trittbrettfahrer, die lassen wir jetzt mal weg. Ja.
Und ich freue mich auch nach wie vor übrigens über Kritiken. Also wenn ihr irgendwo zum Beispiel im immer noch existierenden DSA-Forum oder was, wo es ja immer noch Threads gibt, wo man Dinge reinschreiben kann oder auf Bewertung klicken kann. Was, oh gut, Bewertung klicken ist mir eigentlich eher unwichtig. Das ist Zahlen, Schall und Rausch. Aber wenn jemand das liest und nochmal eigene Ideen hat.
Das Thema hatten wir ja auch. Das ist,
freut das als Autor wirklich. Es ist schön, wenn man merkt, dass Leute sich damit auseinandersetzen. Das,
ihr habt ja heute gesehen an unserer Diskussion in über 2 Folgen lang, wie unterschiedlich Juli und ich dieses Buch wahrgenommen haben und dann im Austausch mit dem Autor dann irgendwie ganz viel Ideen fabrizieren konnten. Und ihr habt die Möglichkeit halt auch, wenn ihr das Buch gelesen habt und ihr habt dann ein paar Ideen gebrainstormt für euch, haut die einfach mal irgendwo rein. Und wo kann man dich erreichen?
Ich bin auf Blue Sky. Gott, wer bin ich auf Blue Sky?
Wir hauen auf jeden Fall was in die Shownotes.
Ich glaube, ich bin Gungorn auf Blue Sky, genau, ja.
Wir hauen da was in die Shownotes und wenn ihr da irgendwie was habt, irgendwie schickt einen Link zu DSA-Forum oder zu den Kommentaren auf YouTube oder so.
Ich bin auch rein theoretisch im Ulysses-Discord-Kanal angemeldet und gelegentlich aktiv, wobei ich jetzt auch nicht regelmäßig da reinschaue. Aber auf Discord treibe ich mich prinzipiell auch herum.
Ja. Im Zweifelsfalle könnt ihr auch uns eine E-Mail schreiben, dann leiten wir die weiter. Wenn es dann ganz kompliziert werden soll, machen wir das auch. So, aber also du bist auf jeden Fall irgendwie jemand, der ganz gerne auch sich auch inspirieren lässt von dem, was die Leute aus deinem Werk herausziehen.
Ja, auf jeden Fall.
Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen.
Ja, ja, total. Also es ist absolut großartiges Gefühl als Autor zu sehen, was Leute aus Ideen machen, ehrlich gesagt. Das ist ja das Schöne am Rollenspiel. Ich schreibe nicht nur Du schreibst nicht einen Roman, den Leute lesen und sagen, boah, hab mir Spaß gemacht, sondern du schreibst Dinge, die Leute weiterentwickeln und daraus dann Dinge spinnen und dann sagen, hier, am Spieltisch ist mir das und das passiert.
Ja.
Das ist richtig, richtig tolles Gefühl. Das ist wie der Drehbuchschreiber, der zusehen kann, wie sein
Film entsteht,
Theaterstück oder Film oder was aufgeführt wird, ja.
Also. Übrigens, was ich noch an der Stelle vielleicht erwähnen möchte, wir verurteilen nicht die Gruppe, die sagt, wir spielen aber das schwarze Schaf und spielen die Trumpfenbolde-Schmarotzer-Gruppe, weil wir gerade total Bock drauf haben. Go for it, oder?
Ja, hab ich ja gesagt, bitte. Also das ist nochmal, das im Gegenteil, das ist wer aber mir war eben wichtig, dass die Facetten möglich sind. Dass diese, weil für mich liegt in dieser Vielfalt liegt Spaß und Futter. Genau. Futter fürs Rollenspiel.
Ja, und wenn alle das wollen, ne? Also es bringt nichts, die schwarzen Schafe zu spielen in der Gruppe, wenn da einer bei ist, der ein weißes Schaf spielt.
Ich sagte, also die ganze Gruppe, ne? Also wenn dann sich alle einig sind.
Gut. Machen wir vielleicht auch mal eine eigene Folge zu Session Zero so Vorbesprechungen, was man mal so in einfach mal so grundlegende Sachen, die man in der Gruppe mal sprechen sollte, bevor man sowas startet wie eine Rollenspielrunde. Gibt bestimmt ganz viel her. Da gibt's auch eigentlich viel zu wenig offizielles Material zu sowas, finde ich. Könnte man mal pitchen.
Session Zero.
Ja, ich bin auch sowieso in meinen Abenteuern. Und ich habe jetzt noch nicht so viel geschrieben, aber ich bin generell ein großer Freund, mich von Autor zu oder von Spieler zu wenden. So und irgendwie ein bisschen zu brainstormen, was könntest du machen hier an der und der Stelle oder was sind noch Alternativen. Das ist mir aufgefallen, mache ich ganz gerne. Oder so irgendwie meine Trickkiste zu öffnen, nicht in dem Sinne von ich bin schlauer als du, sondern das wäre mein Sammelsurium an Ideen. An der und der Stelle. Du bist wieder stumm, Kowali.
Entschuldigung. Wenn man ehrlich ist, also das ist auch das, wie die Leute heutzutage auch an das Hobby herankommen. Sie schauen Sachen auf YouTube oder auf Twitch oder so oder hören Podcasts wie diesen hier und werden inspiriert und wollen Dinge nachmachen, die sie denken, das ist gut. So.
Ja.
Oder sehen sich Rollenspiele an. Ne? Also ich meine, die große Welle ist ja nun teilweise aus den USA mit D&D rübergeschwappt.
Manchmal ist es auch schlecht, ne? Also, wenn die Leute denken, sie müssten so Spiel leiten wie Matt Mercer, ne? Also, ja, kann man leider nicht.
Richtig.
Aber nehmt euch die Dinge raus, die, die ihr cool findet und versucht, sie auf eure Weise zu spielen. Das ist so geil.
Oder probiert es einfach aus und macht es so, wie ihr es machen wollt, ohne. Aber gut, das war jetzt ein kleiner Spoiler, eine kleine Vorschau schon auf irgendwie eine Folge Session Zero, sehe ich schon.
Vielleicht.
Wir schweifen ja jetzt gänzlich ab.
Ja, für uns ist es jetzt eine Viertelstunde nach Mitternacht. Deswegen danke nochmal an alle Beteiligten. Und euch da draußen sage ich ein ganz kurzes und knappes Tschüss.
Ja, wir haben uns der Leftern-Sprech-Redelust hingegeben.
Ja, sucht euer Glück, seid wild und mehret euch. Venus.